Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer, guten Morgen. Zwei Jahre nach dem illegalen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien steht der Region womöglich ein neuer politisch heißer Herbst bevor. Mehr dazu gleich. Außerdem, ein ultrarechtes Wahlbündnis könnte bei der anstehenden Wahl in Polen ins Parlament einziehen. Mit seinen feindlichen Aussagen gegenüber Frauen und Homosexuellen ist es unter jungen Wählern beliebt. Und in Portugal, in Städten wie Lissabon und Porto, werden angestammte und besonders bedürftige Bewohner verdrängt. Sie verlassen ihre Mietwohnungen. Woran das liegt, hören Sie im zweiten Teil unserer Reportagereihe. Die Mehrheit der Wähler in Katalonien hat sich genau vor zwei Jahren dafür ausgesprochen, sich von Spanien abzuspalten. Das ist das Ergebnis des illegalen Unabhängigkeitsreferendums gewesen. Daraufhin hat das katalanische Parlament einseitig die Unabhängigkeit der Region auch ausgerufen. Und damit eskalierte ein jahrelanger Streit. Mehrere katalanische Separatistenanführer wurden inhaftiert. Politiker wie der ehemalige Regionalpräsident Puigdemont flohen ins Ausland. In den kommenden Tagen sollen die Urteile für die inhaftierten Separatistenanführer fallen. Sollten sie zu Haftstrafen verurteilt werden, dürfte das für eine Welle von Protesten sorgen. Die Frage ist, ob diese wie bisher friedlich bleiben werden. Gerade wurden 7 Separatisten in Untersuchungshaft genommen, die im Verdacht stehen, einen Sprengstoffanschlag vorbereitet zu haben. Aus Madrid, Marc Dugge.
Aluminiumpulver, Schwefelsäure und das Brandmittel Thermit haben nur wenige im Hobbykeller. Aus diesen Stoffen kann man, wenn man will, Sprengsätze bauen. Die Polizei fand die Substanzen in den Häusern der Beschuldigten. Bei ihnen handelt es sich nicht um junge Hitzköpfe, sondern zum großen Teil um Familienväter mittleren Alters. Sie sollen eine neue Terrorgruppe gegründet haben, heißt es. Die Anschlagspläne seien schon weit fortgeschritten gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Viele Spanier sind erschrocken über das, was sie diesbezüglich aus der Presse erfahren. Die Meldungen wecken Erinnerungen an den Terror im Baskenland, den das Land erst vor einigen Jahren überwunden hat. Viele Separatisten dagegen begegnen den Meldungen mit Skepsis und auch Wut.
Es un montaje contra el independentismo. Quieren hacer ver que el independentismo es violento cuando no lo es.
Das ist eine Intrige gegen die Unabhängigkeitsbewegung. Sie wollen glauben machen, dass sie gewalttätig ist, auch wenn das nicht stimmt. So Aurora Madaula, separatistische Abgeordnete im katalanischen Parlament. Dort sorgte die Nachricht von den Haftbefehlen gegen die Separatisten für Proteste. Freiheit, riefen spontan einige Abgeordnete, unter ihnen auch der katalanische Regionalchef Quim Torra. Eine Geste der Solidarität mit jenen, denen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen wird. Der Fraktionschef der spanientreuen Partei Ciudadanos, Carlos Carrizosa, reagierte darauf erbost. An die Adresse von Torra sagte er:
Nos sentimos amenazados.
Wir fühlen uns von jenen bedroht, die dem Terrorismus Rückendeckung geben.
Nos sentimos amenazados.
Señor Carrizosa.
Carrizosa wurde daraufhin des Saales verwiesen. Dennoch, dass führende Politiker sich auf die Seite mutmaßlicher Bombenbastler schlagen, das beunruhigt viele in Spanien, auch Ministerpräsident Pedro Sanchez. Wenn die Separatisten wieder gegen Autonomierechte verstoßen, wird die spanische Regierung mit Entschlossenheit darauf reagieren. Übersetzt dürfte das heißen, treiben es die Separatisten zu weit, könnte Katalonien wieder unter Zwangsverwaltung gestellt werden, wie schon in den Monaten nach dem Unabhängigkeitsreferendum vor zwei Jahren. Pünktlich zum Jahrestag kochen jetzt die Gemüter wieder hoch. Auch heute dürfte es wieder Protestaktionen im Land geben. Vor einem Jahr hatten separatistische Demonstranten etwa Bahngleise und Autobahnen blockiert und das katalanische Parlament belagert. Insgesamt war die Unabhängigkeitsbewegung bisher allerdings durch friedliche Demonstrationen geprägt. So auch vor drei Wochen, als wieder Hunderttausende in Barcelona für die Unabhängigkeit Kataloniens demonstrierten. Dort lief auch Elisabeth mit. Sie kommt aus Igualada, einer Kleinstadt rund 50 Kilometer von Barcelona entfernt. Jedes Jahr geht sie von Neuem auf die Straße, um ein unabhängiges Katalonien zu fordern. Das gibt es nach wie vor nicht, trotz so vieler Demonstrationen. Elisabeth ist frustriert. Wir Katalanen sind sind manchmal übertrieben friedfertig. Ich weiß, das klingt hart, aber bei allem, was der spanische Staat uns antut, müssten wir zur Tat schreiten. Immer nur friedlich zu demonstrieren, ohne etwas konkret zu tun, damit löst man kein Problem. Wie viele das auch so sehen, das dürften die kommenden Wochen zeigen.
Unser Korrespondent in Spanien, Marc Dugge, berichtete. In Polen ist Wahlkampf. Am 13. Oktober wählen die Bürgerinnen und Bürger im Land ein neues Parlament, das die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, PiS, die meisten Stimmen auf sich vereinen wird, das gilt als sehr wahrscheinlich. Laut Umfragen zieht zumindest auch eine neue politische Kraft in den Sejm ein, das ultrarechte Wahlbündnis Konföderation. Mit ihm würde erstmals seit 12 Jahren eine Fraktion entstehen, die deutlich rechts von der PiS angesiedelt ist. Unser Korrespondent in Warschau, Florian Kellermann, hat den Parteitag der Konföderation besucht.
Eine Bühne mitten im Saal. Auf ihr stehen Redner und sprechen zu etwa 300 Menschen. Ein Publikum, das sich besonders konservativ gibt. Überwiegend junge Männer in Anzug und Krawatte. Hier in einem Festsaal in Warschau handelt es sich um den Programmparteitag der sogenannten Konföderation. Ein Zusammenschluss ultrarechter polnischer Politiker. Janusz Korwin-Mikke, einer der drei Anführer, macht daraus kein Hehl.
Es ist der zweite Grund, warum PiS.
Es gibt einen wichtigen Grund, warum die Regierungspartei PiS die LGBT-Community nicht bekämpft. Sehr viele in der höchsten Führungsriege der PiS sind selbst Homos. Und die Schwulen kennen sich und sagen, wenn ihr uns bekämpft, dann outen wir euch. Davor hat die PiS Angst. Janusz Korwin-Mikke äußert sich nicht nur homophob, sondern auch frauenfeindlich. Als EU-Abgeordneter hatte er behauptet, Frauen verdienten zu Recht weniger als Männer. Sie seien durchschnittlich weniger intelligent. Korwin-Mikke ist schon 76 Jahre alt. Trotzdem ist die Konföderation besonders unter jungen Polen beliebt. Bei der Europawahl bekam sie die Stimme fast jedes fünften Wählers zwischen 18 und 24 Jahren. Für sie ist die rechtskonservative Regierungspartei PiS noch nicht konservativ genug. So für Daniel Michalak, 18 Jahre alt. Die PiS schmückt sich mit konservativen Phrasen, aber sie redet nur. Nehmen wir die LGBT-Bewegung, die könnte man mit einem einzigen Gesetz stoppen. Aber die PiS tut das nicht. Eine solche Gesetzesinitiative hat die Parteikonföderation gestern angekündigt. Die Polizei solle Demonstrationen für die Rechte von Homosexuellen nicht mehr schützen. Symbole von homosexuellen Organisationen sollen verboten werden. Dies sei notwendig, um die christliche Tradition Polens zu bewahren, so die Anführer der Partei. Damit Polen sich kulturell nicht verändere, solle es am besten aus der EU austreten, meint der 18-jährige Daniel Michalak. Das werde auch der heimischen Wirtschaft helfen, glaubt er. Viele haben nichts vom Wirtschaftswachstum. Unter meinen Bekannten fahren immer noch viele ins Ausland, um dort zu arbeiten. Reicher werden nur die Polen, die sowieso schon reich sind, und die westlichen Konzerne. Letztendlich fließt das ganze Geld ins Ausland ab. Schon jetzt steht fest, dass die jungen Wähler in der kommenden Woche ihre Stimme mit großer Mehrheit einer rechtsgerichteten Partei geben werden. Rund 70% dürften für die PiS oder die Konföderation stimmen, zeigen Umfragen. Tomasz Walczak, Redakteur bei der Tageszeitung Super Express, erklärt das so. Die rechten Parteien haben den Nimbus aufgebaut, dass sie gegen das Establishment stehen, dass sie Antisystemparteien sind. Die Peace schafft das auch nach 4 Jahren Regierung noch. Wir haben es mit einer rechten Gegenkultur zu tun, die junge Polen attraktiv finden. Vor 4 Jahren errang die Regierungspartei Peace die absolute Mehrheit der Sitze im Parlament. Ob ihr das auch diesmal gelingt, ist noch unklar. Denn diesmal dürften statt 4 5 Parteien und Wahlblöcke in den Sejm einziehen. Falls die Regierungspartei künftig einen Koalitionspartner bräuchte, sei die Konföderation zu Verhandlungen bereit, meint Robert Winnicki, ein anderer Spitzenpolitiker der Ultrarechten. Wir stellen jedoch Bedingungen. Wir wollen nicht, dass EU-Recht weiterhin unreflektiert übernommen wird. Wir wollen, dass das ungeborene Leben von der Zeugung an geschützt wird. Ich bezweifle, dass andere Parteien auf diese Forderungen eingehen werden. Bisher tut die Peace so, als gäbe es rechts von ihr keine Partei mit ernstzunehmenden Chancen bei der Wahl. Das zeigt sich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, TVP. Es wird de facto von der Peace kontrolliert. Ein ehemaliger Peace-Abgeordneter leitet den Sender. Die Partei Konföderation kommt dort praktisch nicht vor. Selbst bei der Präsentation von Umfrageergebnissen wird sie geflissentlich übersehen.
Ein Beitrag von unserem Korrespondenten in Polen, Florian Kellermann. Der Tourismusboom hat der portugiesischen Wirtschaft gut getan. Die einen wollen in Städten wie Lissabon und Porto übernachten, beispielsweise in lukrativen Ferienwohnungen. Und andere, Wohlhabende aus aller Welt, haben sich so sehr in das Land verliebt, dass sie kurzerhand Wohnungen kaufen. Das alles geht zulasten mancher Anwohner. Sie werden verdrängt. Ein Problem, das in mehreren europäischen Städten bekannt ist. Nur in Lissabon trifft dieser Trend eine besonders unterprivilegierte Bevölkerungsgruppe, die auf ihr soziales Umfeld besonders angewiesen ist. Thilo Wagner berichtet.
Zwei ältere Amerikanerinnen ziehen ihre Rollkoffer über die Pflastersteine des historischen Lissabonner Stadtteils Alfama. Das malerische Viertel zwischen dem Tejo-Ufer und der alten Burg ist bei Touristen sehr beliebt. In einer der engen Gassen bleiben die beiden Damen stehen, versuchen sich zu orientieren und finden die Tür ihrer Ferienwohnung zunächst trotzdem nicht. Eine Straße oberhalb führt eine steile Treppe in den 3. Stock eines Altbaus. Margarida Lopes öffnet die Tür. Die kleine stämmige Frau mit den langen angegrauten Haaren gehört zu den wenigen verbliebenen ursprünglichen Mietern in der Nachbarschaft.
Hier in meiner Straße wohnen nur noch 9 von uns. Und davon gehen nur noch 4 aus ihrer Wohnung raus. Der Rest ist bettlägerig. Alle anderen Wohnungen in der Gegend werden an Touristen vermietet.
Zwischen 2011 und 2018 stieg die Zahl der registrierten Ferienwohnungen in Lissabon von rund 500 auf 18.000 an. In der Alfama und 2 weiteren angrenzenden alten Stadtvierteln liegen fast 10.000 davon. Die sozialistische Regierung hat fast nichts dagegen getan, um den Investitionsboom in der Lissabonner Altstadt zu regulieren. Mit sogenannten goldenen Visa, also teuren Aufenthaltserlaubnissen für die EU, werden nicht-europäische Immobilieninvestoren ins Land gelockt. Tausende von vergleichsweise wohlhabenden Rentnern aus der EU, die sich in Portugal niederlassen, zahlen hier keine Steuern. Gebürtige Lissabonner wie Margarida Lopes haben gegen die Kaufkraft der reichen Neubürger keine Chance. An der Balustrade ihres winzigen Balkons flattert das Werbeposter einer Supermarktkette. Lopes bekommt Lebensmittelgutscheine, wenn sie die Poster aufhängt. Darauf ist sie angewiesen.
Wegen meiner gesundheitlichen Probleme schaffe ich es nicht mehr, regelmäßig arbeiten zu gehen. Ich habe einen Antrag auf eine Frührente gestellt, der wurde abgelehnt. Ich kriege 189 € Sozialhilfe im Monat. Die Miete beträgt 145 Euro. Überleben kann ich nur, weil mir die Gemeinde und ein Bürgerverein helfen.
Lopes kam als Baby in die kleine Dachwohnung, in der sie noch heute wohnt. Sie hat mit ihrer Mutter hier gelebt und später mit ihren drei Kindern. Als ihr Mann todkrank war, musste sie ihn auf dem Rücken die steile Treppe hinunter und bis an eine öffentliche Waschstelle tragen. Denn die Wohnung hatte zu der Zeit noch kein Badezimmer. Der Mann verstarb. Sie lebt nun alleine unter dem Dach. In der Wohnung sind überall Wasserschäden sichtbar. Die Stuckdecke ist teilweise heruntergebrochen. In den Ecken bröckelt der Putz. Die Holzdielen sind an ein paar Stellen morsch. Im Juni 2018 hatte der Vermieter das Dach neu decken lassen, als ein Sturzregen fast alles zerstört hatte. Dokumente, Briefe, Haushaltsgeräte. Auf Schadensersatz wartet Margarita Lopes bis heute. Stattdessen erhielt sie vor gut einem Jahr, einen Tag vor ihrem 61. Geburtstag, Post von ihrem Vermieter, das Kündigungsschreiben. Lopes zieht ein paar Dokumente aus einem braunen Umschlag und liest aus einem Briefwechsel mit dem Wohnungseigentümer vor. Es wird klar, bereits vor 7 Jahren versuchte er, die Miete deutlich zu erhöhen. Damals hatte die konservative Regierung das Mietgesetz liberalisiert. Viele Mieten waren in Lissabon seit Jahrzehnten eingefroren und das hatte dazu geführt, dass die Eigentümer nicht in ihre Gebäude investierten und die Stadt zunehmend zerfiel. Nach der Liberalisierung genoss Lopes aufgrund ihres sehr geringen Einkommens in einer Übergangszeit noch einen höheren Mieterschutz. Doch das ist jetzt vorbei. Lopes vermutet, dass der Vermieter die Wohnung für über 850 Euro anbieten wird, also fast 6-mal so viel, wie er jetzt bekommt. Ende November muss Margarita Lopes aus ihrer Wohnung raus. In ihrem Schlafzimmer öffnet sie die Türen ihres buddhistischen Hausaltars. Sie ist getaufte Katholikin, doch vor ein paar Jahren hat sie sich dem Buddhismus zugewandt. Sie betet um genügend Essen, Gesundheit und für mehr Harmonie in der Nachbarschaft. Wie steht es denn mit der Nachbarschaft?
Die Häuser in unserem Viertel stehen noch, aber die Nachbarn verschwinden. Es ist, als würden die uns einfach in die Mülltonne schmeißen. Das Leben war so schön hier. Jetzt ist fast alles vorbei.
Alfama sei immer ein armes Wohnviertel gewesen, sagt Lopes. Aber die Menschen hätten zusammengehalten, wie in einer großen Familie. Sie kann sich nicht vorstellen, irgendwo anders wohnen zu müssen.
Hier bekomme ich mein Essen. Hier geben sie mir meine Medikamente. Es gibt zwar nur noch wenige Leute hier in der Alfama, aber wenn die mich nicht auf der Straße sehen, dann rufen sie an und wollen wissen, ob es mir gut geht oder ob ich Hilfe brauche. Ich kann nicht irgendwo sonst in der Stadt leben.
Die alleinstehende Frau hat sich bei der Stadt um eine neue Wohnung beworben. Laut Wahlprogramm wollen die Sozialisten in den kommenden Jahren rund 600 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau ausgeben. Aber ob und wann die ersten Gebäude fertig sind und zur Verfügung stehen, ist allerdings völlig unklar. Margarita Lopes hat ihre Hoffnung noch nicht aufgegeben.
Ich brauche nicht viel, nur einen Ort, wo ich würdig leben kann. Und ein Fenster, damit ich runterschauen kann, wenn ich mich mal wieder nicht richtig bewegen kann. Und bitte eine Wohnung in der Alfama, denn das hier ist mein ganzes Leben.
Sagt Margarita Lopes in einer Reportage von Thilo Wagner. Und im nächsten Teil unserer Reihe geht es um das politisch konservative Lager in Portugal, das zersplittert ist. Hier geht es zuerst weiter mit den Nachrichten und dann folgt die Sendung Tag für Tag mit meiner Kollegin Monika Dittrich. Unter anderem dazu, was Menschen auf Esoterikmessen suchen und finden. Das war Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer. Vielen Dank fürs Zuhören.